Deutschlandfunk.
Du hast noch was mitgebracht.
Ja, kleine Anreisegeschichte.
Und dann fünf Minuten und dann immer, Benjamin. So, und dann hinter Hagen, da öffnete dann die dritte Trittstufe nicht.
Und in Hamm.
Und Hamm und Hagen. Nee, und dann sag ich so, Nadine, lass mich das zu Ende erzählen. Oh, das wäre unangenehm.
Gut, okay.
Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge 445 unter dem Titel Neustart verstolpert, genauso wie diese Anmoderation, neues Personal und neue Strategie für die Deutsche Bahn. Wo fährt sie uns hin? Das werden wir diskutieren in dieser kleinen Runde hier im Hauptstadtstudio mit Dieter Nürnberger aus dem Landesstudio Berlin rübergekommen, der sich seit über 20 Jahren die Geschehnisse bei der Deutschen Bahn anschaut. Dieter, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Benjamin Hammer ist zu uns gekommen aus der Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks, wo er sich alles anschaut, was mit dem Thema Mobilität zu tun hat und erzählt natürlich auch meistens oder zumindest im Idealbild die Deutsche Bahn dazu. Benjamin, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, diese Woche war reich an Themen. Es gibt neue Gesichter und es gibt auch einen neuen Anlauf für eine Strategie und es gibt offene Finanzierungsfragen. Wir können ja also für den Politik-Podcast aus den Vollen schöpfen. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich beschäftige mich im Hauptstadtstudio mit der AfD, aber auch mit dem Thema Verkehrspolitik und damit auch mit dem Thema Verkehrsministerium. Ja. Es gibt eine neue Bahnchefin. Am Montag ist sie vorgestellt worden in der Bundespressekonferenz in Berlin. Dieter, wir beide haben uns diese Pressekonferenz ziemlich genau angeschaut und haben ein neues Gesicht gesehen.
Wir nehmen heute den Taktstock für eine neue Ära in die Hand. Eine Ära, in der wir uns wieder auf das konzentrieren, was uns im innersten Kern ausmacht. Das Eisenbahngeschäft, meine Damen und Herren.
Evelyn Palla war da. Sie wird die neue Bahnchefin, erste Frau auf dieser Position. Mit wem haben wir es da zu tun?
Wir haben es mit einer Betriebswirtin zu tun, aber vielleicht zur Biografie. Sie ist geboren in Südtirol, ist 52 Jahre alt, also mit italienischem Pass. Und sie hat einen relativ guten Ruf in der Branche, wenn man sich dann so am Montag ein bisschen umgehört hat. Da gab es eigentlich erstmal so sehr viel Wohlwollen. Ihre Karriere begann in Österreich bei den österreichischen Bundesbahnen. Ausgebildete Betriebswirtin und hatte vorher auch schon ein Engagement in der privaten Wirtschaft bei E.ON gehabt. Und seit 2019, ist sie natürlich jetzt auch bei der Deutschen Bahn eine bekannte Größe. Sie ist seit 3 Jahren Chefin von DB Regio. Und man muss dazu sagen, DB Regio, das ist die Regionalsparte im Konzern. Das ist einer oder sogar der einzige Gewinnbringer. Der Konzern muss ja sonst eigentlich immer eher auf rote Zahlen verweisen. Also das fällt richtig auf. Und viele betonen vor allem halt auch, dass in ihrer Zeit die Verspätungen im Regionalverkehr doch deutlich zurückgegangen seien, um rund 40%. Sie gilt als Controllerin, das ist auch Teil ihrer Ausbildung gewesen. Sie gilt als durchsetzungsstark durchaus und sie arbeitet wohl auch, wenn man zumindest einigen Leuten, die sie kennen, trauen darf, recht geräuschlos. Ja, sie schreibt auch in ihrem Bereich, also im Bereich Regio, inzwischen keine Verluste mehr. Da gibt es inzwischen sogar einen 100-Millionen-Gewinn. Auch das, wie gesagt, innerhalb des Bahnkonzerns sicherlich eine bemerkenswerte Größe. Und ja, somit kann man vielleicht bei sehr vielen Vorschusslorbeeren, die es gibt, auch sagen, dass das eigentlich vielleicht eine ganz gute Wahl war von Patrick Schnieder, dem Bundesverkehrsminister. Nadine, du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr auch die Begründung des Ministers im Hinterkopf, warum Frau Palla ausgewählt wurde. Da gab es einen größeren Auswahlprozess. Mhm. Es wurde auch gesagt, dass Headhunter mitunter eingespannt worden wären. Wie begründet der Minister?
Also Patrick Schnieder hat versucht, an diesem Montag, es gab ja erst ein Pressegespräch im Verkehrsministerium, dann gab es diese Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz. Im Endeffekt hat er es versucht, finde ich, so ein bisschen formal und auch formalistisch herzuleiten. Er hat gesagt, ja, schon im Koalitionsvertrag, den sich die schwarz-rote Bundesregierung gegeben hat, steht drin, dass man die Bahnspitze verändern möchte. Da war die Ablösung von Richard Lutz meiner Ansicht nach ja schon vorskizziert in diesem Frühjahr. Dann gab es ja diesen kleinen Paukenschlag im August, wo klar wurde, Richard Lutz, der Bahnchef, muss gehen und wo man sich schon gewundert hat, wie kann das denn eigentlich sein? Er schmeißt den Alten raus, ohne eine neue Personalie zu benennen. Da gab es einige Fragezeichen. Patrick Schnieder, der CDU-Verkehrsminister, der aus Rheinland-Pfalz stammt, hat dann gesagt, nein, er hat quasi diesen Rauswurf von Lutz ja auch mit dem Versprechen verbunden, eine neue Bahnspitze dann vorzuschlagen. Die Gremien müssen dann noch entscheiden und diese Kommission, die es gab, wo auch Headhunter beteiligt waren, die hätten dann quasi Evelyn Paller als beste Kandidatin im Blick gehabt, weil sie Erfahrungen von innen und auch von außerhalb des Konzerns mitbringt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn man sich jetzt für eine interne Lösung entscheidet, war dann dieser ganze Prozess mit Headhuntern, mit einer großen Kommission überhaupt notwendig? Hätte man das vielleicht auch schlanker gestalten können? Aber gut, so sind die Dinge. Und die Frage ist ja, finde ich, die sich so ein bisschen anschließt, sie hat diese Erfahrung von innen und von außen und es wird ihr ja sehr hoch angerechnet und auch immer wieder betont, ja, DB Regio saniert schwarze Zahlen. Ja. Benjamin, du schaust dir das ja auch aus einer Wirtschaftsbrille an. Sind es denn eigentlich Dinge, die sie wirklich dann befähigen, an der Spitze des Gesamtkonzerns zu stehen oder sind da die Vorschusslorbeeren am Ende vielleicht doch irgendwie ein bisschen groß?
Ich bin zumindest etwas zurückhaltend, allzu schnell jetzt zu sagen, super Bilanz bei der österreichischen Bahn, super Bilanz bei DB Regio. 2022 bis 2025, das ist ja gar nicht so furchtbar lang. Es ist richtig, dass DB Regio 2022, 2023 Verluste geschrieben hat, 2024, glaube ich, 100 Millionen Nettogewinn. Natürlich steht dafür die Vorstandschefin und kann sagen, das ist mein Verdienst. Aber ich würde das nicht so überbewerten, dass man jetzt sagt, die hat da zwei Unternehmen erfolgreich gemacht. Die ÖBB, da war sie im Vorstand. Ganz andere Rahmenbedingungen als bei der Bahn. Klar verweisen wir immer wieder auf die Österreicher, dass die pünktlicher sind, dass die Leute dort lieber Bahn fahren, dass die Österreicher ja mittlerweile mit den Nachtzügen in Deutschland total präsent sind und das als Erfolgsgeschichte gilt. Manche sagen als Blamage für die Deutsche Bahn. Aber eben ganz andere Rahmenbedingungen, viel höhere Pro-Kopf-Investitionen in das Schienennetz dort. Und bei DB Regio, ich habe mir gestern auch nochmal die Zahlen angeschaut, weit vor Evelyn Paller. Die DB Regio ist traditionell deutlich pünktlicher als der Fernverkehr. Ich will jetzt gar nicht Evelyn Paller kleinreden. Ich will nur sagen, wenn in diesen Tagen gesagt wird, dass diese beiden Tätigkeiten sie auszeichneten für den neuen Job, das sind schon sehr unterschiedliche Bereiche. Auf der anderen Seite die Kommunikation von ihr, wie sie auftritt, wie sie, wenn ich das richtig sehe, ihr wart ja dabei, aufgetreten ist, auch bei ihrer Präsentation, Vorstellung durch den Minister. Das sind ja schon Sachen, wo man auch direkt sehen kann, da könnte ein frischer Wind wehen in Zukunft.
Also ich fand das schon ehrlicherweise erstaunlich. Es sind so drei Dinge, die mir ein bisschen aufgefallen sind bei ihr. Also da ist zum einen ein gewisses Selbstbewusstsein, dass sie davon spricht, dass auch die Qualität, das Qualitätsmanagement jetzt Chefinnensache wird. Also das heißt, sie nimmt sich dieser Aufgabe an, sie macht sich das zu eigen, sie legt damit meiner Ansicht nach auch eine relativ hohe Latte. Auf der anderen Seite betreibt sie mehr oder minder im gleichen Atemzug dann aber auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, wenn sie sagt, das ist jetzt alles kein Sprint, nichts wird schnell gehen. Es gibt nicht den Qualitätshebel, den man jetzt einfach nur umlegen müsste, den sie da jetzt in der Hand hat, sondern sie sagt, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Hat dann auch gleich darauf referiert, dass am Sonntag ja der große Berlin-Marathon hier auch in der Innenstadt von Berlin war. Und was ich noch ganz spannend fand, war ein Wort, was mir wirklich hängen geblieben ist, was auch sehr kontrovers meiner Ansicht nach dann in der späteren Medienberichterstattung diskutiert worden ist, das ist ihre Referenz auf das Wort Eisenbahnerstolz, dass es den wieder geben müsste, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind ja über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB allein in Deutschland, dass die das wieder verspüren müssten. Und da kann man sagen, es ist irgendwie pathetisch und drüber angesichts des Zustands der Deutschen Bahn. Man kann aber auch sagen, es ist vielleicht auch einfach mal ein deutliches Signal an die Mitarbeiter, ich sehe euch, es ist ein gewisser Pathos, der vielleicht auch mal gut tun kann und es gibt halt noch ein Detail, was ich in ihrer beruflichen Laufbahn interessant finde, es ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ich finde es doch irgendwie charmant, dass sie einen Triebfahrzeugführerschein hat, also richtig. Das heißt,
als
sie
Einzige, im Vorstand. Ja.
Als Einzige im Vorstand seit 2024, also allzu viel Fahrpraxis hat sie da wahrscheinlich noch nicht, aber das zeigt für mich so ein bisschen auch der Wille, sich mal tiefer und aus einer anderen Perspektive mit Dingen auseinanderzusetzen, aber Dieter, du hast dir das am Montag ja auch angeschaut. Ist dir da was anderes aufgefallen und wie siehst du dieses Thema Eisenbahnerstolz? Ist das drüber oder ist es cool?
Also ich finde es eigentlich okay, weil das ist halt ein Berufsstand, die, glaube ich, sehr stolz auf das sind, was sie täglich leisten. Und das muss man ja auch sehen, gerade in Krisenzeiten, in denen die Bahn ja im Moment durchfährt. Da passiert eine Menge, was nicht unbedingt befriedigend ist für die Mitarbeiter. Aber das ist auch meine Erfahrung in den Zügen. Das sind engagierte Mitarbeiter und deswegen finde ich es okay, wenn man sagt, da ist auch ein gewisser Bahnstolz vorhanden. Das ist auch richtig so und das sollte man auch pflegen. Das sollte auch bei einem modernen Mobilitätsunternehmen auf jeden Fall dazugehören. Der Führerschein, der Lokführerschein, der ist natürlich aus eigenem Interesse, glaube ich, auch zustande gekommen. Zumindest hat sie das mal so erklärt in einer Art Personality-Video, was die Deutsche Bahn ja dann auch vor einem Jahr ungefähr mit ihr gedreht hat. Und ja, also das kommt natürlich dann auch bei der Belegschaft gut an, weil man den Eindruck hat, da sitzt jetzt jemand an der Spitze, der ein bisschen auch zumindest den Alltag kennt, in dem zum Beispiel ja ein Lokführer täglich durchfahren muss.
Und das ist wirklich eine Chance auch für die Zukunft. Der Spiegel hat mal ein Porträt über Richard Lutz, den Vorgänger, den früheren Vorstandsvorsitzenden, geschrieben. Ich habe dann auch mal mit einem Bahnsprecher drüber gesprochen. Die Anekdote lautet, dass Herr Lutz, wenn er auf eine Reise geht, vom Potsdamer Platz in Berlin zum Hauptbahnhof mit seiner Limousine, mit seinem Dienstwagen fährt. Da kann man jetzt sagen, das kann man irgendwie begründen mit, ich habe wenig Zeit und mit der S-Bahn muss ich umsteigen und so weiter. Aber das ist natürlich trotzdem, wenn die mal draußen ist, die Anekdote, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Belegschaft. Der Bahnchef fährt mit der Limousine. Und von daher, ja, das ist vielleicht ein bisschen öffentlichkeitswirksam.
Vielleicht auch ein bisschen Folklore irgendwie am
von
Ende.
Von Frau Paller diesen Führerschein zu machen. Aber es geht hier um Signale, die Bahn als nicht normales Unternehmen, sowohl in der Belegschaft, Stichwort Eisenbahner-Ehre, als auch nach draußen. Und ich bin gestern Nacht, nicht gestern Abend, von Köln nach Berlin angekommen mit einem Zugausfall von einem Zug, den ich zwischenzeitlich nehmen wollte. Und dann eben mit dem ursprünglich gebuchten Zug eine Stunde Verspätung. Und irgendwie haben sich ja viele dran gewöhnt. Die Fahrgäste und die Mitarbeitenden. Und trotzdem glaube ich, macht das ja was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie praktisch sehr, sehr häufig sagen müssen und für Entschuldigung für die entstandene Verspätung das schon routiniert abspulen. Aber Zufriedenheit schafft das nicht. Abgesehen davon, dass man ja aus der Bahn, aus dem Bahnkonzern hört immer wieder, dass die Zugbegleiter ja wirklich auch eine Menge Aggression von den Fahrgästen abbekommen, bis hin dazu, dass es wirklich gefährlich werden kann.
Ja, es waren ja zum Beispiel Maskenkontrollen während der Corona-Zeit, dann Aggressionen vielleicht auch wegen Zugverspätungen etc., also wegen überfüllten Zügen. Also ich glaube, da kommt schon irgendwie auch einiges zusammen, was dort abgeladen wird. Was ich mich aber auch gefragt habe, jetzt mit so ein bisschen Abstand zu dieser Pressekonferenz am Montag, ist, es gibt jetzt quasi diese neue Personalie an der Spitze. Was kann denn eigentlich Evelyn Paller als neue Bahnchefin überhaupt selber verändern in ihrer Funktion, weil sie hat ja nicht unbegrenzt Handlungsspielraum. Sie hat andere Vorstandskollegen, es gibt den Eigentümer, das ist der Bund, es gibt noch einen Aufsichtsrat dazu und da ist sie ja so ein bisschen eingebaut. Was kann sie da eigentlich reißen?
Also von heute auf morgen erstmal nicht viel. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir reden von einem Unternehmen, wo der Bundesverkehrsminister im Frühjahr gesagt hat, ich muss mir das erstmal in Ruhe anschauen, so komplex ist das. Auch ich als Journalist, der dieses Unternehmen beobachtet, muss gestehen, das ist kompliziert. Das ist komplizierter als bei vielen anderen DAX-Konzernen oder der Lufthansa. Es gibt hunderte Tochterunternehmen, 200 Beteiligungen, glaube ich. Ja. Das heißt, dass da die Vorstandsvorsitzende von heute auf morgen durchgreifen kann, ist, glaube ich, nicht realistisch. Sie kann natürlich die angedachte Reduzierung von Vorstandsposten begleiten. Das soll ja effizienter werden. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig. Und ansonsten geht es, glaube ich, sehr stark um sie als Kommunikatorin nach innen und außen. Und ganz wichtig, weil die Bahn kein normales Unternehmen ist, vielleicht an der Stelle nochmal für uns alle zur Erinnerung, ein Konzern, der privatwirtschaftlich arbeiten soll, aber zu 100% in der Hand des Bundes ist. Natürlich geht es da ganz zentral für die Vorstandsvorsitzende um Kontakte zur Politik und das Verhältnis zwischen Herrn Schnieder, dem Bundesverkehrsminister, und dem jetzt nicht mehr Bahnchef Richard Lutz, das war zerrüttet. Das war nicht so, was man hört. Das funktionierte nicht. Und allein da ist eine Gestaltungschance von der neuen Chefin, dass sie diese Kontakte zur Politik verbessert wieder.
Was ich ja interessant finde, wenn Schnieder sagt, er muss sich die Struktur der Bahn erstmal anschauen. Patrick Schnieder saß ja auch vorher aber schon im Verkehrsausschuss im Deutschen Bundestag.
Also, habe ich auch drüber nachgedacht.
aber Dieter, wie schätzt du ihre Handlungsspielräume ein und auch so die Möglichkeit, Akzente zu setzen?
Ich denke mir, sie kann natürlich nur so gut sein wie das System, in dem sie arbeitet, das ist einmal klar. Und natürlich auch so gut sein, wie ihr Team arbeitet. Sie ist aber das neue Gesicht des Bahnkonzerns und mein Eindruck war am Montag auch ein sehr sympathisches Gesicht nach außen. Also das hat dann wahrscheinlich so eine Art sentimentale Wirkung, dass auf jeden Fall jetzt mit einem neuen Kopf an der Spitze etwas Positives wahrgenommen wird. Und natürlich, klar, also wenn jemand neu so einen Job anfängt, das sind die berühmten neuen Besen, die dann besonders gut kehren sollen. Ob das dann in den nächsten Monaten und Jahren so in Erfüllung geht, das muss man sehen. Aber ich würde sagen, das ist erstmal eine ganz gute Wahl, Frau Palla. Und sie muss sich jetzt durchsetzen. Sie wird vor allem natürlich auch die Agenda von Patrick Schnieder durchsetzen. Und da ist auch einiges dabei. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Verkleinerung jetzt des Vorstandes von 8 auf 6 Posten. Also da bewegt sich auch was und da kann ich mir vorstellen, dass sie da eventuell dann auch ganz gut mit auftrumpfen kann.
Ich möchte noch auf ein zweites neues Gesicht zu sprechen kommen, der nämlich auch am Montag mit dabei war und der vielleicht etwas überstrahlt wurde von Evelyn Palla, der aber auch ziemlich in der öffentlichen Kritik stand, sehr stark, noch stärker als Frau Palla, und das ist Dirk Rompf. Dirk Rompf soll der neue Chef der sogenannten InfraGo werden. Das ist ein interessantes Konstrukt. Das ist nämlich ein Tochterunternehmen, 100%iges Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, was sich vor allem um den Betrieb der Schienenwege, aber auch zum Beispiel Instandhaltung von Bahnhöfen kümmert, wo jetzt der Versuch unternommen wird, dass diese InfraGo ein internen Finanzierungskreislauf bekommt. Das heißt, Geld, was die InfraGo einnimmt, soll für die Instandhaltung, soll für die Ausrüstung der Schienenwege eingesetzt werden. Jetzt soll Dirk Rompf dort an der Spitze dieser InfraGo stehen. Und es gab einen, ich würde sagen, Aufschrei innerhalb der Bahnszene übers Wochenende, als das bekannt geworden ist. Dieter, noch mal kurz zurück auf die InfraGo. Was ist das eigentlich für ein Konstrukt? Was soll Dirk Rompf dort anführen?
Die InfraGo ist ja auch aus dem ehemaligen Bereich DB Netz hervorgegangen. Und da setzt eigentlich die Kritik an, weil Dirk Rompf war jahrelang im Vorstand der DB Netz. Und die Kritik, die dann am Wochenende oder spätestens am Montag aufkam, die betraf ja vor allem seine damalige Rolle. Und er hat beispielsweise auch die Großprojekte im Bahnkonzern zu verantworten gehabt. Und da kommt natürlich recht schnell Stuttgart 21, ein von vielen als Milliardengrab betiteltes Projekt, was bis heute noch nicht fertig ist, obwohl es natürlich längst überfällig ist. Und die Gewerkschaften, allen voran in dem Fall die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kritisiert natürlich auch, dass Dirk Rompf in seiner Zeit als DB-Netz-Vorstand sehr vieles zu verantworten hat, was mit Sparmaßnahmen zusammenhängt. Also kurz gesagt, der Vorwurf ist, er hat eigentlich den fatalen Sparkurs in der Vergangenheit mitverantwortet. Und daher kommt auf jeden Fall die große Ablehnung der Gewerkschaften.
Ja, vor allem diese Zeit 2014 bis 2019, da war er Vorstand für Netzplanung und Großprojekte eben bei der DB Netz AG und hat dort eng zusammengearbeitet mit einer anderen Personalie, die viele in der Bahnwelt in keiner guten Erinnerung haben. Das ist nämlich Ronald Pofalla, ehemaliger Konzernvorstand für Infrastruktur, und genau in einer Zeit, wo die Infrastruktur der Deutschen Bahn in diesen beklagenswerten Zustand gekommen ist, den wir jetzt sehen. Und das ist halt der Vorwurf. Das ist, würde ich sagen, so ein bisschen so ein Dreiecksvorwurf. Dirk Rompf hat eng für Ronald Pofalla gearbeitet. Ronald Pofalla wird vorgeworfen, er hat sich als Infrastrukturvorstand nicht ausreichend für die Infrastruktur eingesetzt. Er hat entweder den Zustand verschleiert, schön geredet, hat ihn auf jeden Fall nicht verbessert. Und dass so eine Personalie jetzt wieder auftaucht, nach einer gewissen Zeit, in der Dirk Rompf als Berater gearbeitet hat für seine Beratungsfirma IFOG, das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich jetzt viel Kritik dran entzündet. Das ist die EVG, das geht aber auch bis in die SPD rein, Oppositionsparteien. Das war auch was, ehrlicherweise, darüber bin ich auch gestolpert.
Ja, und ich frage mich auch, wie es zu so einer Startblamage als solche wurde es ja schon bezeichnet für den Bundesverkehrsminister kommen kann, der, wenn ich das richtig beobachtet habe, in einem Interview sagt, ja, ich habe mit der LVG gesprochen, aber ja, wir kommen da jetzt nicht irgendwie weiter, ich mache jetzt irgendwie weiter. Und da frage ich mich schon, wenn man Monate hat, so etwas in die Wege zu leiten, sprecht ihr nicht miteinander und ist es dann nicht dem Bundesverkehrsminister möglich, ja, dann doch irgendwie die Personalie anders aufzustellen oder geräuschlos mit der EVG zu einer Lösung zu kommen. Das läuft ja auf so einen Kampfmoment hin, der doch auch nicht im PR-Interesse des Bundesverkehrsministers sein kann, oder?
Ja, also da habe ich mich schon auch wirklich gewundert und mir ist ehrlicherweise bis jetzt noch nicht ganz klar, was Patrick Schnieder da eigentlich bewegt hat. Man könnte auch sagen, geritten hat, diese Entscheidung zu treffen. Es gibt eine offizielle Begründung, weil er ist auch in diesem Pressegespräch dann danach gefragt worden. Er hat gesagt, naja, De Krompf steht auch für Neuanfang. Er hat aber auch bei DB Netz gearbeitet. Das heißt, es wäre quasi auch so ein bisschen so eine Mischung aus internen und externen Erfahrungen. Er sagt, weiter so kann es eigentlich nicht geben. Und er sagt, naja, es ist jetzt dieser De Krompf, das ist jetzt sein Vorschlag und damit sollen sich jetzt die Gremien auseinandersetzen. Er kann das nicht festlegen, er kann es im Endeffekt nur vorstellen. Er ist dann auch gefragt worden, naja, was soll sich denn jetzt bessern beim Thema Infrastruktur, wenn das vorher schon so problematisch war in der Zeit, wo De Krompf dort auch Einfluss nehmen konnte? Da sagt Patrick Schnieder, naja, wir haben jetzt die finanziellen Ressourcen zur Verfügung, um das Netz zu verbessern und das wäre quasi auch das Neue. Ich weiß nicht, Dieter, wie siehst du das? Wie schaust du auf diese Personalie?
Ich würde dir auch zustimmen, was die Kritik an den Minister angeht. Ich finde, das kann man nicht machen. Man versucht einen über Wochen zumindest einen neuen Vorstandschef zu finden und auch einen neuen Chef der Infrastruktursparte. Aber man ist scheinbar nicht in der Lage, kommunikativ nicht in der Lage, mit dem wichtigsten Gremium dazu in Kontakt zu treten. Ich habe ja die EVG in den vergangenen Tagen auch oft gesprochen. Die haben mir gesagt, die Personalien, die am Samstagabend ungefähr 20 Uhr, da wurde es dann auch in der Tagesschau für alle deutlich, dass halt mit Frau Paller und mit Dirk Rompf diese zwei neuen Köpfe gefunden wurden. Die Gewerkschaft sagte mir, die EVG sagte mir, sie selber haben davon am Samstagnachmittag, also 2-3 Stunden vorher, erfahren. Und der Aufsichtsrat muss ja diese Personalvorschläge absegnen. Also wenn ein Minister da kommunikativ nicht in der Lage ist, mit der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat, und das ist im Wesentlichen die EVG, die stellt dort 9 von 10 Mitgliedern auf der Arbeitnehmerseite, dann ist das auf jeden Fall ein Kommunikationsversagen.
Weil wir haben ja zwei Aufsichtsräte. Es gibt ja Richtig. Den einen Aufsichtsrat, der hat von der DB AG, der hat Evelyn Paller ja schon bestätigt, das war am Dienstag. Und jetzt gibt es aber einen zweiten Aufsichtsrat, der ist von der InfraGo, also quasi von dieser Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn. Und da gibt es noch nicht mal einen Zeitplan. Dieser Aufsichtsrat müsste De Krompf ja eigentlich auch bestätigen. Und da würde ich sagen, ist im Moment ehrlicherweise noch das größere Fragezeichen dran.
Benjamin. Ja, und was mich bei der Geschichte auch beschäftigt, ist, dass der aktuelle Chef von der InfraGo,
Philipp Nagel,
ein junger, aufstrebender Manager, der beispielsweise ja für die Generalsanierung steht, für das Konzept kurz und schmerzhaft, aber dafür kurz zu sanieren. Und bei der Riedbahn, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, aber man kann schon sagen, das lief schon ganz gut. Der dafür steht, der soll jetzt gehen, ohne dass man das nach meinem Dafürhalten so richtig begründen kann. Stichwort Neuanfang, sagst du, Nadine, dass damit jetzt der Einstieg von Herrn Rompf betont und begründet wird, was ja eben mit Blick auf DB Netz nicht stimmt. Und Dieter, Frage an dich, sehe ich das richtig, dass dieser Herr Rompf in den letzten Monaten das Bundesverkehrsministerium beraten hat, möglicherweise auch in direkten persönlichen Beratungsgesprächen mit dem Bundesverkehrsminister? Das hat ja dann schon möglicherweise ein Geschmäckle alles.
Also Dirk Rompf war ja auch am Montag mit dabei, das muss man natürlich sagen, als vorgestellter Kopf des Bundesverkehrsministers für den Bereich der Infrastruktur für InfraGo. Und er hat das auch nicht gänzlich zurückweisen können. Also Dirk Rompf auf jeden Fall war in der Vergangenheit in diversen Beratungsgremien oder als Berater tätig im Ministerium. Da geht es beispielsweise auch um die Expertengruppe Bahnverkehr. Aber er hat halt verneint, dass er jetzt direkt praktisch in diesen logischerweise Prozess der Kopffindung, also der Personalfindung eingespannt war. Allerdings, wenn man so ein bisschen den politischen Betrieb kennt, es ist eine Person auf jeden Fall, die in den vergangenen Monaten im Ministerium dank Beratertätigkeit in verschiedenen Gremien ein- und ausgegangen ist. Ob das dann so richtig trennbar ist, kann ich nicht beurteilen.
Also er hat bestätigt, dass er das Verkehrsministerium beraten hat mit seiner Firma, mit mehreren Mandaten, aber dass er auch nicht an dieser Strategieaufstellung beteiligt war.
Agenda,
also diese Strategie für zufriedene Bahnkunden, die wir uns gleich nochmal anschauen. Ich möchte aber jetzt nochmal so ein bisschen bei der InfraGo bleiben. Die Kernidee ist ja, dass diese InfraGo ist ja quasi so eine Art Zwitterwesen. Es gab ja einen längeren politischen Prozess, der schon über mehrere Jahre läuft, in dem gesagt wird, oh, es wäre doch eigentlich klug, strategisch bei der Bahn das Fahrgeschäft, also das Anbieten von Fahrten und die Instandhaltung und das Bereitstellen der Infrastruktur voneinander zu trennen. Es gibt verschiedene Argumente für das Für und Wider. Da hat man sich, das war vor allem was die CDU-Seite gefordert hat, SPD war aus unterschiedlichen Gründen immer dagegen. So, und jetzt hat man diese Infrastrukturtochter, die InfraGo, wo die Idee ist, die soll keine Gewinne erwirtschaften und dann an die DB AG abführen, sondern sie soll das Geld, was sie selber erwirtschaftet, für die Instandhaltung des Schienennetzes und auch für die Bahnhöfe verwenden können und soll innerhalb der Bahn jetzt in weiteren Schritten auch noch selbstständiger werden, indem es zum Beispiel innerhalb des Konzernsvorstandes keinen Infrastrukturvorstand mehr gibt, sondern dieses ganze Thema Infrastruktur stärker bei der InfraGo liegen soll. So, das ist jetzt total kompliziert, aber Dieter, hältst du das für einen sinnvollen Ansatz und welche Zukunft siehst du dann für die InfraGo?
Ich halte es für einen sinnvollen Ansatz, weil vor allem der bisherige Vorstand, der bisherige achtköpfige Vorstand der Bahn AG, der hatte ja zum Beispiel auch einen eigenen Infrastrukturvorstand, Berthold Huber, der nun seinen Posten auch räumen muss. Aber das war doppelt gemoppelt. Es gibt eine Infrastrukturgesellschaft mit eigenem Aufsichtsrat und eigenem Apparat. Und es gibt dann auch im Bahnvorstand einen Zuständigen für Infrastruktur. Also das war doppelt. Das kann weg, sage ich einfach mal so. Und ich denke mir, dadurch ist automatisch die Position des Chefs der InfraGo dann auf jeden Fall gestärkt.
Das ist ja eines der zentralen Streit- und Biertrinkthemen unter Bahnmitarbeiterinnen oder zumindest denjenigen, die über die Struktur beraten und Beraterinnen und Beratern, was denn jetzt der bessere Weg sei mit Blick auf den Betrieb und das Netz. Und auf den ersten Blick musste ich schmunzeln, als ich im Koalitionsvertrag eben diese ja etwas künstliche, sperrige Formulierung von einer Entflechtung des integrierten DB-Konzerns gelesen habe, weil das sich las wie ein klassischer Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen, du hast das gesagt, Nadine, der Union, die eine klare Aufspaltung haben möchte zwischen Netz und Betrieb, und der SPD, die sagt, nein, das funktioniert nicht, das muss zusammenbleiben. Und aus meiner Sicht, weiß nicht, wie ihr das seht, ist das zwar auf den ersten Blick ein Kompromiss, aber kein fauler Kompromiss. Also so ein Doppelweg, der beide Vor- und Nachteile dieser beiden Systeme kombiniert, könnte aus meiner Sicht ganz gut funktionieren.
Wobei man halt sagen muss, diese Idee der InfraGo, das ist jetzt nichts, was sich Patrick Schnieder ausgedacht hat oder die schwarz-rote Bundesregierung. Absolut. Das sind alles noch Dinge, die aus der Zeit von Volker Wissing entstanden sind und die sich jetzt aber auch weiterentwickeln soll, weil man möchte ja mit dieser InfraGo eigentlich auch noch woanders hin. Es soll neue sogenannte Beherrschungsverträge geben. Ich weiß nicht, Dieter, ob du dazu was sagen kannst. Und es soll einen sogenannten Infraplan geben künftig, in dem dann auch festgelegt wird, wie die Infrastruktur durch die InfraGo gebaut wird, wie sie instand gehalten wird. Und die Hoffnung ist halt, dass der Eigentümer, also das heißt der Bund, über den Abbau dieser Zwischenstrukturen bei der DB AG dann auch mehr Einfluss darauf hat, was eigentlich in der Infrastruktur, das heißt in den Schienenwegen und auch mit dem dort verbauten Geld dann am Ende passiert.
Da sind wir jetzt bei der Agenda, die Patrick Schnieder ja vorgelegt hat am Montag. Und ich würde sagen, ja, natürlich muss da mehr Effektivität rein, das ist doch ganz klar. Und es ist ja auch erstmals so, das ist ja auch so eine Sache, die sich die wenigsten Leute bewusst sind. Die Bahnreform 1994 wurde damals abgeschlossen, aber eine Eigentümerstrategie des Bundes hat es sozusagen nie gegeben. Und deswegen finde ich das schon ganz okay, dass man da jetzt sagt, der Bund muss auch als Staat definieren können, wie soll eine Infrastruktur in unserem Land aussehen, gerade wenn man über Mobilitätsziele spricht, da geht es ja um mehr als um reinen Verkehr, es geht ja auch um Verlagerung von Verkehr Richtung Schiene, das ist ja auch ja eine Klimaschutzdebatte, es ist eine ökologische Debatte, dass da der Staat jetzt sagt, da wollen wir ein bisschen mehr Einfluss nehmen, völlig richtig.
Und es geht ja auch um zwei Aspekte. Also es geht ja einmal um Transparenz, dass die Bahn als Gesamtkonzern, dass die InfraGo ohne jeden Zweifel deutlich transparent machen kann, das Geld, was wir mit der Infrastruktur verdienen, das lenken wir nicht irgendwie zurück an unsere Brüder und Schwestern vom Gesamtkonzern oder vom Betrieb, vom DB Fernverkehr zum Beispiel, Nummer eins. Und das ist ja ein merkwürdiges Konstrukt, wenn wir uns das anschauen, dass da zum Beispiel InfraGo den Auftrag hat, möglichst viel Kohle zu verdienen, Geld zu verdienen, auf Kosten möglicherweise auch des DB Fernverkehrs. Also für Außenstehende schon eine gewöhnungsbedürftige Konstruktion, auch wenn ich persönlich jetzt eben nicht sage, alles liberalisieren, unabhängiger Netzbetrieb und Betrieb. Aber es ist schon auch irgendwie merkwürdig, wenn wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja Konkurrenten der Bahn, Flixtrain, aber auch die Güterbahnen auch, die natürlich sich das ganz genau anschauen, ob es da mit fairen Dingen zugeht in Deutschland, oder Dieter?
Richtig. Also wenn du sagst, auch was die Preise angeht beim Wettbewerb, da sind wir dann natürlich schnell bei den Trassenpreisen. Und da ist es in der Tat so, die müssen ja, das ist auch so ein bisschen absurd, die müssen eigentlich alle Unternehmen zahlen. Und da sie immer höher werden, muss der Staat inzwischen sogar durch eine Trassenpreisförderung das mit Millionenbeträgen wieder ausgleichen. Also man sieht, das hast du eben auch schon angedeutet, das System ist erstmal nach außen hin kaum vermittelbar. Also für ganz normale Menschen, die vielleicht in einem ganz normalen Betrieb arbeiten. Aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass eine vollständige Entflechtung da jetzt automatisch der Königsweg ist.
Ja, weil die Idee ist ja so ein bisschen, wenn wir Netz und Betrieb trennen, dann haben wir mehr Wettbewerb bei den Fahrten und dann müssen die Unternehmen halt über so Dinge wie Service, Angebote, vielleicht auch über den Preis miteinander konkurrieren und dann könnte es zu einem Preissenkungswettbewerb kommen. Flixtrain im Fernverkehr ist ja der Wettbewerb quasi nicht existent. 95% der Fahrten im Fernverkehr finden ja durch die Deutsche Bahn statt. Im Regionalverkehr, auch gerade im Güterverkehr, in diesen anderen Sparten.
Deutlich besser.
Sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es durch die privaten Güterbahnen große Konkurrenz. Mhm. Im Fernverkehr sind es, glaube ich, 60% der Fahrten, die durch die Deutsche Bahn durchgeführt werden. Alles andere findet durch private Anbieter statt.
Im Regionalverkehr.
Mhm, aber da sieht man ja jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, Bahnverkehre, wo Milch und Honig fließen, jetzt mal aus Kundensicht, weil es gibt ja dann halt auch bei privaten Anbietern dann ja auch Schwierigkeiten mit der Wirtschaftlichkeit, teilweise auch mit der Zuverlässigkeit. Also so ganz, wie soll ich sagen, risikofrei ist es nicht. Aber ich sehe durchaus für diesen Wettbewerb im Fernverkehr jetzt zwei Entwicklungen, die das durchaus befördern könnten. Es gibt ja zum einen Flixtrain, der gesagt hat, wir wollen im Fernverkehr jetzt wirklich deutlich, also Millionenbeträge investieren in neue Zugverbindungen. Und es gibt in diesem Strategiepapier, was wir uns gleich anschauen, was Patrick Schnieder neben den zwei Personalien auch vorgestellt hat, mehrfach diese Idee, oh, wir wollen einen diskriminierungsfreien Wettbewerb fördern, unter anderem zum Beispiel darüber, dass der DB Navigator jetzt offensichtlich auch dann geöffnet werden soll für diese Anbieter. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das verändern soll und der DB Navigator soll deshalb bei der InfraGo angesiedelt werden, also in diesem gemeinwohlorientierten Part. Also da könnte sich aus Kundenseite, es gibt da meiner Ansicht nach noch kein Datum dafür, aber da könnte sich dann durchaus ein bisschen was verändern, auch wenn es, glaube ich, für die Mehrzahl der Fahrten dann nicht sofort irgendwie ins Gewicht fallen wird. Aber ich glaube, es könnte eine kleine graduelle Verschiebung dann auch sein.
Also ich hoffe, dass sich da was verändert, weil ich bin immer der Meinung, klar, Wettbewerb, je mehr Wettbewerb da ist, desto besser, glaube ich, für alle. Auch wenn es wahrscheinlich dann um so Kleinigkeiten geht wie Sauberkeit in den Zügen. Aber das Problem ist natürlich, Züge sind sehr, sehr teuer. Die kann man jetzt nicht einfach mal so kaufen. Wenn wir uns Flixtrain angucken, das sind ja diese schönen grün lackierten Züge. Aber im Grunde sind es ja ganz alte Züge aus anderen europäischen Bahnen. Das hat fast so ein bisschen Nostalgie-Effekt. Ich mag das beispielsweise. Ich fahre auch manchmal Flixtrain, nicht nur Deutsche Bahn. Und das finde ich fast schon ein bisschen charmant. Aber es ist natürlich auch klar, dass kann nicht jeder leisten. Und deswegen, also wenn die Politik da ein bisschen mehr Öffnung betreiben würde, würde ich das gut finden, weil ich glaube einfach Wettbewerb oder Konkurrenz belebt das Geschäft. Punkt.
Ja, es ist ja auch eine dieser drei Säulen. Wenn wir uns jetzt die Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene anschauen, das ist ja quasi der offizielle Titel der neuen Bahnstrategie von Patrick Schnieder, nicht von der Bundesregierung, das muss man auch sagen, das ist halt auch noch ein spannender Punkt dabei, sieht man drei Säulen, auf denen das ruht. Das eine sind Reformen, die es bei der Bahn selber geben soll. Da sind unter anderem drei Sofortprogramme drunter gefasst. Das ist für ein besseres Reiseerlebnis und Entflechtung der InfraGo. Dann gibt es Schritte, die der Bund als Eigentümer unternehmen möchte. Da soll es eine klare Rollenverteilung oder eine klarere Rollenzuschreibung geben. Es soll ein Konzept zur Finanzierung der Infrastruktur geben. Es soll bessere Digitalisierung mit zum Beispiel 5G an den Strecken geben. Und die dritte Säule ist das, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich die Aktivierung des Bahnsektors. Also das heißt, mehr Wettbewerb auf der Schiene, DB Navigator auch für Konkurrenz öffnen, DB Navigator bei der InfraGo ansiedeln. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch diese drei Sofortprogramme für mehr Kundenzufriedenheit, Sanierung von 1000 Bahnhöfen in 10 Jahren, funktionierende Zugtoiletten, eine Revolution, um es mal ein bisschen sarkastisch zu sagen, offene Bordbistros, auch das eine Revolution und bessere Kundenkommunikation mit dem DB Navigator, weil das ist ja was man aus Kundensicht ja auch oft kennt. Am Gleis wird was anderes durchgesagt, als über zum Beispiel im DB-Navigator angezeigt wird, was bei Gleiswechseln durchaus ja fatale Folgen haben kann. Diese Strategie ist aber ziemlich zerrupft worden und ziemlich durchgefallen, meiner Ansicht nach, jetzt in der öffentlichen Debatte oder auch in der Fachdebatte jetzt nach dem Montag.
Aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ja. Denn der Elefant im Raum, der wurde verschoben. Also die Verspätungen. Also ja, na klar, wollen wir alle funktionierende Toiletten und saubere und sichere Bahnhöfe. Aber das ist ja nicht das, woran die Fahrgäste, die Politik, wir Journalistinnen und Journalisten, woran alle denken, wenn es um die Bahn geht. Ich glaube nicht, dass ein sanfter, funktionierender DB-Navigator mich als Pendler oder Pendlerin bei immer wiederkehrenden Verspätungen jetzt besänftigt. Auch wieder in der Außenkommunikation. Und also zu sagen, diese drei Dinge picken wir uns raus, ja, da gibt es dann irgendwie im DB-Fernverkehr den Versuch, mehr Personal vorzuhalten für die Bistros, eine klarere Ansage. Da muss dann in Hannover bitte noch jemanden zusteigen, damit das Bistro vor Berlin nicht zumacht. Okay, aber das, ich glaube, es stand in der Bahnstrategie wirklich am Anfang des Vorwortes des Bundesverkehrsministers. Really? Da fragt man sich so, die müssen, also eine Fehleinschätzung, wie das ankommt, wenn, und jetzt komme ich zum Punkt, der Bundesverkehrsminister gleichzeitig sagt, das ausgelobte Ziel, korrigiert mich, wenn ich die Zahlen falsch wiedergebe, mindestens 70% Pünktlichkeit im Fernverkehr, was bisher im nächsten Jahr erreicht werden sollte, vielleicht dann im übernächsten Jahr, nächstes Jahr galt als nicht realistisch, das verschieben wir nicht auf 2027, 2028, sondern auf 2029. Da kann man sich die Frage stellen, ist das ein kluges Signal, weil man irgendwie schon ganz deutlich macht, wir versprechen gar nichts mehr? Oder wirkt das möglicherweise sogar auch ein bisschen peinlich für so einen vermeintlichen Neustart?
Das war auch mein Problem am Montag, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Agenda, oder du sagst ja Strategie, ich finde, es ist eine Agenda, es ist keine richtige Strategie.
Guter Punkt.
Und ich habe mir auch gedacht, wenn da relativ schnell, das waren ja auch die ersten Äußerungen, die Schnieder vor der Presse macht, mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit, mehr Komfort, mehr Kundenkommunikation, das ist Bahnalltag, das muss funktionieren. Das braucht man nicht in einer Agenda oder in eine Strategie schreiben. Und deswegen war ich da ein bisschen sehr skeptisch. Okay, bei den Pünktlichkeitszielen, da denke ich mir, da muss man sich dann entscheiden als Minister. Will man da Optimismus schüren, indem man Pünktlichkeitsziele formuliert, die vielleicht jenseits von aller Realität sind? Ich denke mir, das Ziel bis 2029 die 70% und dann, glaube ich, 5 Jahre später da die 80.
Mittelfristig. Es hieß tatsächlich nur mittelfristig. Man hat dann ab 2029 keine weiteren Ziele mehr genannt.
Man hat mittelfristig 80% Pünktlichkeit und langfristig, glaube ich, die 90% genannt. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Zeitschritten da der Minister denkt.
Aber keine Zeitschritte, das ist genau das Problem.
Vielleicht, genau, es ist nämlich relativ, wie soll man sagen, es ist an keine Termine gebunden. Und er hat ja sogar gesagt, er würde sich daran messen lassen, aber muss man auch sagen, wenn man so schwammig formuliert, dann kann man sich locker daran messen lassen, weil irgendwas wird schon eintreten. Also ich fand, das Ganze war mir ein bisschen zu wenig enthusiastisch.
Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, er verschafft damit der Evelyn Palla ein bisschen Zeit, nimmt ein bisschen Druck von ihr, dass sie nicht gleich mit diesen Pünktlichkeitszielen von 70% im kommenden Jahr oder im übernächsten Jahr dann konfrontiert ist, die ja ursprünglich eigentlich aus der sogenannten S3-Strategie stammen, die ja auch nicht vor allzu langer Zeit, nämlich erst im Dezember 2024 beschlossen worden sind. Also da kann man schon so ein bisschen fragen, wie viel alter Wein in neuen Schläuchen ist das eigentlich? Und ich glaube halt, dass die Debatte um die Pünktlichkeitsziele ja auch nicht zu trennen sind, dann von dieser Debatte um die Generalsanierung, und die sollen bis 2036 laufen, also bis man diese 42 Korridore überhaupt fertig saniert hat. Ich glaube, vorher ist da einfach wenig Honig zu saugen beim Thema Pünktlichkeit, es sei denn, man geht einen anderen Weg, den ich für noch problematischer halte, indem man nämlich sagt, es ist zum einen das Netz, es sind überlastete Knotenpunkte, die dann dafür sorgen, dass sich halt an so Bahnhöfen wie zum Beispiel Frankfurt am Main oder Köln die Züge quasi förmlich stapeln, die da durchfahren. Dadurch entstehen Verspätungen. Also nehmen wir Angebote raus, wir belegen das Netz einfach weniger dicht. Also ich glaube, da sind das sehr unangenehme Entscheidungen, die zu treffen sind. Und wenn man jetzt darüber irgendwie kommt, dass man sagt, gut, wir verschieben das auf dem Papier nach hinten, Herrgott.
Ja, da kommen wir wieder natürlich zur Besonderheit der Deutschen Bahn, dass verkehrsstrategisch das Netz entlasten, Züge rausnehmen. Viele Expertinnen und Experten sagen, das müssen wir machen, sonst kommt es ja logischerweise immer wieder zu diesen frustrierenden und die Verspätungen aufheizenden Situationen. Aber der politische Wille ist Klimaziele, Verlagerung auf die Schiene. Wir wollen mehr Verkehr und nicht weniger Verkehr. Und da muss man auch vielleicht an der Stelle etwas gnädig sein mit der Politik. Für die Politik sich hinzustellen, auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Verkehr von der Straße auf die klimafreundlichere Schiene in vielen Szenarien verlegt werden soll, zu sagen, wir reduzieren jetzt die Kapazitäten, ist schon auch eine harte Nummer.
Es wird ja wahrscheinlich Kürzungen geben. Ich glaube, es gibt auch schon Beschlüsse, die zwar noch nicht offiziell sind, aber es sollen, glaube ich, Strecken in Norddeutschland Richtung Lübeck etc., glaube ich, dann doch aus dem Programm zumindest nicht gestrichen, aber reduziert werden. Und ja, die Frage ist halt tatsächlich, wie schafft man es auch, mehr Ausbau hinzukriegen? Und auch da ist jetzt, wenn wir über Agenda oder Strategie sprechen, mir zu wenig.
Ja, das ist interessant, also mit dem Thema Agenda und Strategie, ich glaube, das beschreibt genau diesen Konflikt, den wir im Moment bei diesem Thema Patrick Schnieder und die Bahn auch innerhalb des Bundeskabinetts sehen, weil das, was Patrick Schnieder vorgelegt hat, ist eine Agenda und es ist seine Agenda. Und es gab jetzt ziemliche Verstimmungen, nicht nur über die Personalien, sondern auch über sein Agieren bei diesem Papier, nämlich, dass er es nicht an andere Ressorts zur Kenntnisnahme wenigstens geschickt hat. Es gab wohl Überraschungen, auch über Teile der Pläne, das hat der Spiegel berichtet. Und man muss dazu sagen, das Bundesfinanzministerium ist ja mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten. Also das heißt, es gibt dort auch eine gewisse Interessensposition, es gibt dort eine Machtposition. Und die Wahrnehmung ist, dass wenn Patrick Schnieder das jetzt rein als Papier oder als Vorstoß des Verkehrsministeriums betrachtet. Er sagt, er kann das machen, weil das Verkehrsministerium ist für die Bahn zuständig. Sind wir trotzdem weiter von einer sogenannten Eigentümerstrategie entfernt, die ja dann zumindest die Unterstützung der ganzen Bundesregierung voraussetzen würde und damit auch politisch sehr viel schlagfähiger werde. Und damit sind wir dann vielleicht halt auch von einem Punkt entfernt, den Evelyn Palla am Montag ja auch angesprochen hat. Das ist ja jetzt nicht nur die Überjährigkeit in der Finanzierung, sondern Evelyn Palla hat ja auch, und das wird ja auch mit Blick auf die österreichische Bahn immer gesagt, dort gibt es einen klaren politischen Willen über mehrere auch politische Lager hinweg, was wir mit dieser Bahn eigentlich wollen, wo wir mit ihr hinwollen, was sie leisten soll. Also das heißt, so ein klares Leitbild. Und da habe ich das Gefühl, da beißt sich das wieder so ein bisschen in den Schwanz, dass es vielleicht am Ende doch eins von vielen Agenda, Papieren, Vorstößen bleibt, die ihre Wirkung dann auch nicht ganz, wie soll ich sagen, ganz entfalten können, weil dann doch politischer Streit noch bleibt. Und man darf ja auch nicht vergessen, ein Punkt, den Patrick Schnieder am Montag genannt hat, war eine höhere Wirtschaftlichkeit. So, die Wirtschaftlichkeitsprobleme gibt's im Fernverkehr. Ich habe ihn nach diesen Kürzungsplänen gefragt. Da hieß es erstmal nein, nein. Aber ehrlicherweise, ich wüsste nicht, wie mittelfristig diese Wirtschaftlichkeit erreicht werden soll, außer über auch den Abbau von weniger frequentierten Strecken. Und das ist ja teilweise auch, und das gehört zur Wahrheit dazu, das sind Verlagerungseffekte, die es teilweise durchs Deutschlandticket gibt, auf bestimmten Teilstrecken, weil Leute halt sagen, Mensch, richtig, ich kaufe mir ein Deutschlandticket, ich kaufe mir und fahre dann, was weiß ich, sowas wie Leipzig-Berlin kann man auch in einer vertretbaren Zeit jetzt ohne ICE bewältigen, die Strecke. Ich nehme einfach nur noch den Regionalverkehr dafür.
Aber was sagte denn Patrick Schnieder am Montag? Du warst ja auch in diesem Hintergrundgespräch vor der großen Präsentation. Wird es denn angekündigt war ja ursprünglich eine Eigentümerstrategie des Bundes. Jetzt haben wir, sag ich mal, eine Agenda des Verkehrsministeriums. Soll das noch abgestimmt werden im Kabinett oder aufgewertet werden, weil es dann wirklich ja auch eine Strategie des Bundes wäre? Oder sagt man jetzt einfach, das bleibt ein Papier des Bundesverkehrsministeriums? Und da fällt mir dann wieder Klaus Weselski ein, der langjährige Vorsitzende der Lokführergewerkschaft, der mir immer gesagt hat, Papier ist sehr geduldig und er kann sich gar nicht erinnern, wie viele Strategien oder Agenda-Projekte es inzwischen gibt.
Also wenn ich jetzt den Sprecher des Bundesverkehrsministeriums richtig verstanden habe, dann sagt er eigentlich eher nein. Also der bestätigt, dass es halt Anfragen zumindest auf Staatssekretärsebene gab, dass man diese Bahnstrategie frühzeitig abstimmt. Das ist eine Berichterstattung vom Spiegel. Und dann wird aber gesagt, naja, es handelt sich um eine Strategie des Ministers. Und das heißt, man hat keinen Anlass gesehen, das abzustimmen.
Also halte ich auch für einen Fehler, ehrlich gesagt, für einen politischen Fehler, weil man könnte mehr Gewicht drauflegen, wenn man wirklich sagen würde, das ist jetzt die langfristige Strategie des Bundes für Mobilität und für Verkehr.
Lasst uns an der Stelle vielleicht einen Punkt machen und mal den Versuch unternehmen, ein Fazit zu ziehen und so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Weiß ich nicht, so vielleicht mal so 5 Jahre. Das wäre so das Jahr 2030. Mit was für einer Bahn werden wir es dann zu tun haben? Wird sie mit den Beschlüssen, die wir gerade sehen, wird sie besser, wird sie schlechter oder wird sie so bleiben, wie sie ist?
Also ich bin schon optimistisch, allein aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit und dem erhöhten Leidensdruck bei Fahrgästen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich weiß schon, und Dieter, der du das 20 Jahre schon anschaust, dieses Spektakel dir, dass Beteuerungen, dass es besser wird und neue Strategien und so weiter oder Agenden, dass das nichts Neues ist. Aber auch in meiner Berichterstattung habe ich mir eine Szene immer wieder rausgepickt, weil sie einfach atmosphärisch blamabel verdeutlicht, heieiei, das waren die österreichischen Fußballfans während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die singen, Zitat, die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Und das war peinlich und die Pünktlichkeitswerte da, die waren blamabel niedrig. Und ich glaube schon, dass es da eine neue Aufmerksamkeit geben muss, dass sich was tut. Aber was ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen will, ist, dass das klarer angesprochen werden sollte, dass die Bahn kein normales Unternehmen ist und man mit diesen Widersprüchen klarer umgehen soll. Also ein Staatsunternehmen, was insgesamt immer auf staatliche finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird. Ein Unternehmen, das zu 100% im Besitz des Bundes ist, aber bitteschön doch als Aktiengesellschaft privatrechtlich arbeiten soll. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Ich weiß, wir können jetzt nicht alles verstaatlichen, weil Wettbewerber, die muss es auch geben, rechtlich. Aber ein bisschen mehr Ehrlichkeit von der Politik, wie außergewöhnlich das alles ist und wie man auch die möglichen Widersprüche auflösen will, die könnte zusammen mit dieser neuen Aufmerksamkeit, verstärkten Aufmerksamkeit, glaube ich, dann doch in 5 Jahren zu Erfolgen führen.
Ich bin auch Berufsoptimist und deswegen sehe ich jetzt auch erstmal in 5 Jahren wahrscheinlich eine bessere Bahn. Ob sie schon perfekt ist, natürlich nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wir haben jetzt 100 Milliarden Euro, glaube ich, bis zum Ende des Jahrzehnts aus den Sondervermögen Infrastruktur. das Geld kann man nicht alles in den Sand setzen. Also logischerweise wird sich da was.
Hoffentlich, Dieter.
Also logischerweise wird sich da was verbessern. Es ist halt immer nur die Frage, wo es spürbar ist. Also ich kann mir vorstellen, dass auf den wichtigen innerländischen Strecken, da wird es besser werden. Also wir haben die Riedbahn gesprochen, auch nicht perfekt saniert, überhaupt nicht. Da fehlen beispielsweise noch das europäische Zugsicherungssystem beispielsweise. Aber das auch wird kommen, das wird dann eingebaut, wenn es denn gebraucht wird. Aber ich kann mir wirklich jetzt nicht vorstellen, dass wir eine noch schlechtere Bahn kriegen bei all den Summen, die da investiert werden. Und ich denke auch, trotz Kritik an der Agenda von Patrick Schnieder, dem Bundesverkehrsminister, da steht eine Menge drin, was auch als Ankündigung gedacht ist, was umsetzbar ist. Zum Beispiel dieser langjährige Infrastrukturfonds in der Finanzierung, wo man halt wegkommen will von den Haushaltsberatungen, die dann immer der Maßstab aller Dinge sind, wenn es um Finanzierung geht. Das sind zum Beispiel Punkte, die auch die Bahnindustrie, die langfristig denken, nicht gebrauchen können. Und deswegen bin ich schon der Meinung, Berufsoptimismus ist der richtige Weg. Es wird besser werden, aber es wird dauern.
Ja, ich glaube, so sehe ich es auch. Also wenn man sich das anschaut, 81 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren aus dem Sondervermögen Infrastruktur sollen in die Bahn fließen. Schwerpunkt ist Sanierung von maroden Strecken, maroden Brücken. Also es heißt bestehende Bahninfrastrukturen. Ich glaube schon, dass man da Verbesserungen sehen wird, hoffentlich auch Fehler dann ausmerzen kann, die daraus resultieren. Die Frage ist allerdings, wie sieht es dann aus mit Neu- und Ausbaustrecken? Und da ist halt die Sorge, dass da das Geld nicht reicht, dass auch unklar ist, was das eigentlich heißt für bereits geplante Strecken. Da gab es ja eine Riesendebatte drum. Und da geht man jetzt mittlerweile davon aus, dass man da bis 2029 eigentlich 2,9 Milliarden Euro mehr braucht, richtig, als gedacht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es sozusagen eine Rückbesinnung auf das Kernnetz gibt, quasi die Hochleistungskorridore, die großen Trassen, dass es dort besser laufen wird, wo ja auch viele Verspätungen dann zustande kommen. Wie das dann mit weniger frequentierten Strecken aussieht, ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass man dort auch trotzdem einen Abbau sehen wird.
Wahrscheinlich, aber man muss natürlich auch dazu sagen, das Ganze muss ja nicht durch die Bahn dann gewährleistet werden, ein öffentlicher Personennahverkehr in bestimmten Regionen. Es gibt ja auch Busse.
Ja, wobei das manchmal dann nicht vergleichbar ist, einfach in der Schnelligkeit, die man dann halt hat. Das hat man in Sachsen auf ein paar Strecken gesehen.
Aber die Möglichkeit, in den ländlichen Gebieten solche Optionen zu haben, das ist das Wichtige. Ob es dann am Ende, glaube ich, der Zug ist oder der Bus, ist egal.
Ja, das war sie, die Folge 445, Neustart verstolpert, Fragezeichen, neues Personal und neue Strategie für die Bahn. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an die Runde. Dieter Nürnberger aus dem Landesstudio.
Danke auch.
Benjamin Hammer aus der Wirtschaftsredaktion.
Danke, gerne.
Ja, und Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio. Wenn es eigene Erfahrungen gibt mit der Bahn oder wenn es Hinweise zu dieser Folge gibt, Lob, Kritik, andere Anmerkungen, schreibt uns gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder schickt vielleicht aus dem Zug oder aus dem Bus eine Signal oder WhatsApp an die 0160 9130 7007. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Moritz Metz und für die technische Unterstützung an Carsten Püschel. Ja, merci und bye bye. Ciao.
Tschüss.